Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Frage, wie Atommüll entsorgt werden soll, entfacht erneut Diskussionen. Umweltverbände befürchten, hochradioaktiver Abfall aus Deutschland könnte künftig ins Ausland exportiert werden, etwa nach Russland. Grund ist eine geplante Gesetzesänderung. Sie soll eine Entsorgung im Ausland grundsätzlich ermöglichen. Das Umweltministerium betont, mit dem Gesetz werde eine EU-Vorgabe umgesetzt. Ziel sei es weiter, deutschen Atommüll in Deutschland zu entsorgen.
Der Ausstieg aus der Atomkraft sei endgültig, sagt der Umweltminister. Doch der strahlende Abfall aus den Reaktoren muss für Jahrtausende sicher entsorgt werden. Und noch gibt es nicht einmal eine Einigung, wie die Suche nach einem Endlager in Deutschland laufen soll. Das Umweltministerium plant nun eine Änderung des Atomgesetzes, die zumindest die Möglichkeit öffnet, Atommüll auch ins Ausland zu exportieren. Im finnischen Eurajoki wird schon jetzt ein Endlager gebaut und im fernen Russland wird strahlender Müll schon seit Sowjetzeiten entsorgt. Umweltverbände schlagen Alarm.
Greenpeace geht davon aus, dass das die Öffnung des Atomklos in Russland ist, was Altmaier da betreibt. Damit wird die Grundlage geschaffen, um Atommüll wirklich abzuschieben in andere Länder. Und welche kommen da in Frage? Da denkt man natürlich als erstes an Russland.
Russland bietet seine Dienste auch im Westen offensiv an. Dabei ist das Gebiet um die Atomfabrik von Mayak schon heute einer der verstrahltesten Orte der Erde.
Das ist ein Dammbruch, das ist der Versuch einzusteigen in den Atommüllexport, daraus ein Geschäft zu machen für die Atommüllindustrie. Und das ist unverantwortlich, vor allen Dingen deshalb, weil wir keinen Einfluss haben auf die Sicherheitsbedingungen in diesen Ländern.
Umweltminister Altmaier fühlt sich missverstanden. Die Gesetzesänderung setze nur eine EU-Richtlinie um. Der Atommüll solle auch zukünftig in Deutschland bleiben.
Deshalb wollen wir bis zur Bundestagswahl ein parteiübergreifendes Gesetz beschließen, das genau diese Endlagersuche regelt. Punkt, Schluss, aus. Es wird keine andere Politik geben.
Doch in der Gesetzesnovelle wird der Export von Atommüll gerade nicht so eindeutig ausgeschlossen, wie es das Ministerium darzustellen versucht. Ob die Regierung nun wirklich den Weg für die Endlagerung im Ausland freimachen will oder das Gesetz nur höchst missverständlich formuliert hat, wird sich wohl erst in den parlamentarischen Beratungen zeigen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort gehen wir auch noch mal darauf ein, wie es andere Länder mit der Atommüllentsorgung halten. Vor der Bundestagswahl im Herbst positionieren sich die Parteien für das Wahljahr 2013. Zunächst für die Landtagswahl in Niedersachsen am 20. Januar. Die Wahl gilt als erstes Stimmungsbarometer nicht nur für die beiden großen politischen Lager Schwarz-Gelb und Rot-Grün. In Niedersachsen steht die Koalition von Union und FDP auf dem Prüfstand. Die CDU startet zur Stunde in Wilhelmshaven in die heiße Wahlkampfphase, die SPD in Emden.
Wie in jedem Jahr ist das der erste offizielle Amtstermin für Angela Merkel, der Besuch der Sternsinger im Kanzleramt. Dass sie die auch im nächsten Jahr noch empfangen kann, dafür kämpft die Kanzlerin zunächst in Niedersachsen. Nach Wilhelmshaven ist Merkel mit dem CDU-Vorstand gereist, zu einer Klausur, aber auch, um dort im Landtagswahlkampf Präsenz zu zeigen.
Wir wollen, dass dieses wunderbare große Bundesland weiter gut regiert wird. Und das geht nur, wenn David McAllister Ihr Ministerpräsident bleibt.
Doch der muss sich Sorgen machen wegen der anhaltenden Schwäche der FDP, die in Umfragen unter der 5%-Hürde liegt. Ähnlich der deutschlandweite Trend. Während am Sonntag Bundestagswahlen würde die Union mit 41% leicht zulegen, die SPD mit 29% leicht verlieren, die FDP mit 4% weiterhin außen vor bleiben. Die Linke minus 1 auf 6% rutschen, die Grünen ebenfalls minus 1 auf 12%, die Piratenpartei plus 1 auf 4% klettern. Rot-Grün zusammen, nur so stark wie die Union, das reicht ihm nicht. Per Steinbrück beim SPD-Wahlkampfauftakt in Emden. Wegen seinen Äußerungen zum angeblich zu niedrigen Kanzlergehalt ist er in die Kritik geraten. Er gibt sich locker, hemdsärmlich, selbstironisch.
Ich mache das mal etwas anders als sonst, denn wenn ich mich an dieses Pult stelle, dann rede ich viel zu lange. Möglicherweise auch langweilig. Eventuell mache ich auch Bemerkungen, die ich anschließend wieder einfangen muss.
Die Niedersachsenwahl noch aus einem anderen Grund wichtig, wie SPD-Spitzenkandidat Weil betont.
Nach einem rot-grünen Wahlsieg in Niedersachsen gibt es eine Gestaltungsmehrheit im Bundesrat. Und wir haben tatsächlich vor, diese Mehrheit gemeinsam mit den anderen Bundesländern zu nutzen.
Noch 16 Tage, dann fällt in Niedersachsen die erste wichtige Wahlentscheidung des Jahres, womöglich eine Richtungsentscheidung.
In der FDP wächst unterdessen der Druck auf Parteichef Rösler. Angesichts schlechter Umfragewerte mehren sich die Rufe nach personellen Konsequenzen. Präsidiumsmitglied Solms forderte einen raschen Parteitag, um über die künftige Führungsspitze zu entscheiden. Doch zunächst sollen beim Dreikönigstreffen am Sonntag die Weichen für den Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen gestellt werden. Vom Wahlausgang dort hängt für viele in der Partei das politische Schicksal Röslers ab.
Eine Schicksalswahl für die Freien Demokraten soll sie sein, die Niedersachsenwahl. Trotz leichtem Aufwärtstrend notiert die FDP allerdings immer noch unter 5%. Eine Schicksalswahl wird es vor allen Dingen deshalb für den Parteichef. Sollte der Einzug in den Landtag von Hannover misslingen, geben Parteifreunde schon mal die Richtung vor.
Philipp Rösler weiß, dass es auf ihn ankommt, wenn er in Niedersachsen erfolgreich ist. Freuen wir uns alle. Und wenn nicht, wird Philipp Rösler klug genug sein, persönliche Konsequenzen zu ziehen.
Parteimitglieder um Hermann Otto Solms fordern, den für Mai geplanten Bundesparteitag vorzuziehen, um die Querelen zu beenden.
Wenn die Ziele der FDP für die Wahl und das Personal feststeht, dann ist auch diese Diskussion, die alle verunsichert, vorüber.
Wenig zielführend findet der Generalsekretär diese Forderung. Die Diskussion um den Vorsitz schade der Partei.
Die Menschen in Niedersachsen interessiert nicht, wer Parteivorsitzender der FDP ist, bleibt oder wird, sondern welche Antworten gibt die FDP auf die Zukunftsfragen des Landes. Weniger Verschuldung, bessere Bildung für alle, das sind die Themen. Und darum geht es und nicht um die Frage, was uns innerparteilich bewegt. Ich glaube, wir sollten uns alle auf den Wahlkampf konzentrieren und diese Spekulationen einfach lassen.
Für den Sonntag hat Philipp Rösler auf dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart eine programmatische Rede angekündigt. Vielleicht seine letzte Chance, die Partei hinter sich zu sammeln.
Die deutschen Kommunen sind im vergangenen Jahr ohne neue Schulden ausgekommen. Nach Aussage des Städte- und Gemeindebundes ist dies allerdings nur durch den Verzicht auf dringend notwendige Investitionen möglich gewesen. Der Verfall der Infrastruktur werde zunehmend zur Wachstumsbremse. Laut Verband geht außerdem die Schere zwischen armen und reichen Kommunen immer weiter auseinander, trotz der ansonsten guten Bilanz.
Dass es den Kommunen unterm Strich finanziell besser geht, hat seinen Preis. Bei Schulen oder Straßen wird seit langem eher geflickt als grundlegend repariert, um Geld zu sparen, sagt der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Und der Spielraum für Investitionen drohe noch kleiner zu werden. Die Kommunen fordern deshalb, die Einnahmen durch Steuererhöhungen zu steigern.
Wenn Bürger vor Ort das Schwimmbad wollen oder das neue Begegnungszentrum, dann sollten wir die Möglichkeit haben zu sagen, das kostet so und so viel. Dafür müsst ihr eine bestimmte Zeit mehr Geld bezahlen und dann habt ihr auch diese Einrichtung. Nur diese Diskussion wird ja gar nicht geführt. Politik wird sich auch in diesem Wahlkampf überbieten, was man noch alles Gutes versprechen kann.
Die nächsten Pflichtinvestitionen stehen für viele Städte und Gemeinden schon an. Ab dem 1. August gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz für unter Dreijährige. Doch vielerorts müssen die erst einmal geschaffen werden. In Königs Wusterhausen bei Berlin werden deshalb gerade 2 neue Kitas gebaut und eine vergrößert.
Bei den Kitas sind wir direkt zuständig und da sind wir auch uns alle gemeinsam hier einig, dass wir dort prioritär das Geld einsetzen wollen, vorrangig.
Ob die Investitionen reichen werden, um ausreichend Kita-Plätze zu schaffen, weiß man in Königs Wusterhausen noch nicht. Bundesweit werde es auch im August noch Lücken geben, prognostiziert der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Deshalb fordert der Verband einen neuen Krippengipfel im März, auch um über die weitere Finanzierung zu sprechen.
Die älteste Schweizer Privatbank Wegelin und Co. hat sich vor einem New Yorker Gericht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Nach der Urteilsverkündung im März will sie ihr Geschäft endgültig aufgeben. Wegelin hatte US-Bürgern nach eigenen Angaben zwischen 2002 und 2010 dabei geholfen, ihr Vermögen am Fiskus vorbeizuschleusen. Das Bankhaus soll nun eine 2-stellige Millionensumme an Strafe und Entschädigung zahlen.
Bislang stand der Name Wegelin für große Tradition im Schweizer Privatbankengeschäft. Jetzt, rund 270 Jahre nach Eröffnung des Hauses, ist der Ruf dahin. Jetzt steht der Name auch für Steuerbetrug. Dafür haben sie gesorgt. US-Politiker haben nach Ausbruch der Finanzkrise Steuerbetrügern den Kampf angesagt. US-Bürgern genauso wie Banken. Das Traditionshaus Wegelin hat mit seinem Schuldeingeständnis nun alle überrascht. Man habe nicht nur aktiv bei der Steuerhinterziehung geholfen, andere Banken in der Schweiz hätten sich genauso verhalten.
Die Bank Wegelin belastet die ganze schweizerische Bankenindustrie, weil sie sagt, unser Verhalten war absolut üblich für sämtliche Schweizer Banken. Dies notabene völlig unbelegt und dies auch im Widerspruch zu den Aussagen von offizieller Seite.
Umgerechnet rund 900 Millionen Euro. So viel Geld konnte dank Wegelin am US-Fiskus vorbeigeschleust werden. Da mutet die Entschädigungssumme von rund 58 Millionen Euro, die das Bankhaus nun den USA zahlen soll, doch recht gering an.
Aus diesem Grund liegt der Verdacht nahe, dass man sich irgendwie eine niedere Buße ein bisschen in Anführungszeichen erkauft hat. Und ich denke eben, das ist diese ominöse Aussage gegen die schweizerische Bankenindustrie.
Das Vertrauen in den Schweizer Bankenplatz dürfte mit dem heutigen Tag noch stärker beschädigt sein. Aus der Regierung dazu kein Kommentar. Unterdessen stehen 10 weitere Schweizer Banken im Visier der USA. Unter ihnen Credit Suisse und Julius Baer. Der Druck auf sie steigt, nachdem das Traditionshaus Wegelin seinen einst so großen Namen verspielt hat.
Die NATO hat damit begonnen, Patriot-Abwehrraketen in der Türkei zu stationieren. Einheiten des US-Militärs trafen auf dem Stützpunkt Incirlik ein, teilte die US-Armee mit. Die türkische Regierung hatte um den Einsatz gebeten, um das Land vor Angriffen aus dem Bürgerkriegsland Syrien zu schützen. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission. Ein Vorauskommando der Bundeswehr soll kommende Woche eintreffen.
Im Gazastreifen sind erstmals Hunderttausende Fatah-Anhänger auf die Straße gegangen, um an den Gründungstag ihrer Organisation vor 48 Jahren zu erinnern. Palästinenserpräsident Abbas erklärte in einer aus dem Westjordanland übertragenen Ansprache, die seit 5 Jahren anhaltende Spaltung der rivalisierenden Gruppen Hamas und Fatah werde in Kürze enden. Die Kundgebung der als gemäßigt geltenden Fatah-Organisation im von der radikal-islamischen Hamas regierten Gazastreifen werten Beobachter als Ausdruck verbesserter Beziehungen zwischen beiden Lagern.
Kurz vor der geplanten Vereidigung des venezolanischen Präsidenten Chavez ist unklar, ob er zu dem Termin überhaupt antreten kann. Sein Gesundheitszustand habe sich weiter verschlechtert, teilte die Regierung mit. Er habe nach seiner 4. Krebsoperation eine Lungenentzündung bekommen. Die Opposition verlangt Neuwahlen, sollte Chavez nicht antreten. Der 58-Jährige war erst im Herbst wiedergewählt worden. Er gilt als Führungsfigur der Linken in Südamerika.
Weniger als eine Woche vor der geplanten Vereidigung von Hugo Chavez in Caracas hauptsächlich Spekulationen über seinen Gesundheitszustand und darüber, wer das Land ab nächster Woche regiert. Offiziell heißt es, der Präsident habe eine schwere Lungenentzündung. Die Regierung Venezuelas warnt das Volk vor dem Psychokrieg, den die internationale Presse entfesselt hat, um Venezuela zu schwächen und um das Wahlergebnis vom Oktober zu verleugnen. Die Opposition fordert seit Tagen Klarheit und pocht auf die Verfassung, die Neuwahlen für den Fall vorsieht, dass Präsident Chavez sein Amt nicht fristgerecht antreten kann. Der vorige Wahlkampf ist noch nicht vergessen. Erst im Oktober hatten die Venezolaner Chavez zu seiner 4. Amtszeit gewählt. Da könnte schon wieder eine Wahl nötig werden, dann ohne den selbsternannten Anführer der venezolanischen Revolution. Aber noch beschwört die sozialistische Regierung die baldige Genesung des Kommandanten und sucht nach Möglichkeiten, die Vereidigung zu verlegen. Die rechte Opposition macht deutlich, dass sie nur daran interessiert ist, unseren Präsidenten loszuwerden. Mit so einer Parteiführung sind versöhnliche Gespräche nicht möglich.
Solange es kein Lebenszeichen von Hugo Chavez gibt, ist völlig offen, wie es in Venezuela weitergeht. Seine sozialistische Partei spielt auf Zeit, will so kurz vor der geplanten Vereidigung von Neuwahlen nichts hören. Aber ihre Äußerungen gegenüber der Opposition zeigen ziemlich deutlich, der Wahlkampf in Venezuela scheint bereits eröffnet.
Die deutschen Skiathleten haben einen Podestplatz beim 3. Springen der Vierschanzentournee verpasst. Den Sieg in Innsbruck sicherte sich heute der Österreicher Gregor Schlierenzauer.
Glücksgefühle pur. Gregor Schlierenzauer ließ sich in seinem Wohnzimmer feiern. 25.000 Zuschauer bejubelten den 22-jährigen Innsbrucker, dem auf seiner Bergiselschanze mit großem Vorsprung der Sieg vor dem Polen Stoch und dem Norweger Badal gelang. Außerdem übernahm Schlierenzauer die Führung in der Tourneegesamtwertung vor Norweger Jakobsen, der seinen 3. Tourneesieg verpasste. Knapp am Podest vorbeigeflogen Severin Freund. Platz 4 heute und in der Gesamtwertung. Ein Podestplatz beim Tourneefinale ist möglich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 5. Januar.
Am Wochenende bestimmt noch tiefer Luftdruck und feucht-milde Luft unser Wetter. Am Nordrand des Erzgebirges und der Alpen stauen sich die Wolken. Bis Sonntag früh kommen örtlich über 100 Liter pro Quadratmeter zusammen. Für den Südosten Bayerns bestehen weiterhin Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Neben dem Dauerregen im Osten und Südosten gibt es in höheren Alpenlagen sowohl in der Nacht als auch am Tag ergiebigen Schneefall. Auch sonst in den nächsten 24 Stunden viele Wolken. Lücken sind selten, aber Regen fällt nur noch gelegentlich. Im Norden und in der Osthälfte heute Nacht noch starke bis stürmische, in exponierten Gipfellagen orkanartige Böen. Morgen lässt der westliche bis nordwestliche Wind nach. Die Temperaturen in der Nacht 3 Grad am Alpenrand, 9 im Rhein-Main-Gebiet. Am Tag kaum wärmer, an Rhein und Main bis 10, an den Alpen um 4 Grad. Am Sonntag viele Wolken, etwas Sonne am ehesten im Südwesten sowie Richtung Nordsee. Vor allem in der Osthälfte fällt zeitweise Regen. In der neuen Woche geraten wir von Südwesten unter Hochdruckeinfluss und es wird freundlicher.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen: Philipp Rösler und die Parteifreunde, die Führungsdebatte in der FDP sowie Rückendeckung für Jakob Augstein, die Antisemitismusvorwürfe des Simon-Wiesenthal-Zentrums. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.